Episode 148 von Winter Day Hockey O'Clock. Die Live-Aufzeichnung von Hockey O'Clock on Tour aus Feldkirch mit Steve Bernstil, Assistant Coach, Bremer Pioneers Vorarlberg und Greg Holst, Eishockey-Legende, sowie Gerhard Puschnick, VEU-Legende. Winter Day Hockey.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Leistung, an deine Leistung.
Oh, das ist Oh, it doesn't get any better than this.
It is time. It finally happened. Home field advantage for myself. We're doing Hockey O'Clock on tour in Feldkirch, and no better place to do this and no better person to do this than with the new assistant coach. I know that still kind of sounds wrong. Steve Bernstil of the Bremer Pioneers Vorarlberg. Steve, so happy to have you on the show.
Thank you very much for having me.
How does it feel being a hockey retiree? Has it sunk in yet?
No, I don't think 100% has sunk in yet. You know, obviously I'm still around the rink a lot, so I think when you're around the game and it's still fresh, it's still, you know, something new. But yes, it's been great so far. Luckily I was, able to stay with the team and still contribute here. So it still feels like I'm part of the team, which is important. And it's been, you know, a pretty easy transition, I would say, so far.
You're approaching a full decade of being in Feldkirch. So it's your ninth year with the organization. You played for eight. The eighth and final year was the one that you probably were looking forward to the most because it happened in the Winter Day Ice Hockey League. But for all the people out there who kind of noticed that Steve Bernstil had retired but don't necessarily know why, what happened?
It was kind of an injury that I have dealt with for a long time. You know, as a player, obviously you play long enough, you're going to have injuries. So I've dealt with it for a long time. It just happened kind of bad timing. It was in July, getting close to the season. I wasn't able to recover quick enough. And when it got close enough to the season, I just kind of had to make a decision that was best for myself, my family, and for the team. Like, I care a lot about this team, care a lot about the organization. And yeah, when we talked, it was the best thing for both. I didn't want to be someone that was, you know, dragging on and maybe missing 10 games or 15 games and hurting the team. So it just kind of was best for both people, I think.
The sad truth is that the end of, like, every pro hockey player, hobby player out there, whatever, knows that there'll be an end to a career. And sometimes it approaches fast, sometimes comes a little slower your way. But how does it feel when your body kind of keeps failing you, or when recovery is not as it used to be?
Yeah, I mean, it's I don't know if my body necessarily failed me. I think it just kind of gave me the alarm kind of went off, where like, all right, do you want to be able to, you know, I have a daughter, she's 16 months old, and, you know, so me and my wife talked about it. Do I want to be the kind of, you know, guy who maybe 2 years from now is having a hard time just bringing my daughter up the stairs, or is it worth it to play one more year for that? Or, and the answer is no. Like, I have to be there for my family. So yeah, I think the alarm just went off, like, all right, I had a great career. It was really long. Most people don't get to play 16 years of pro hockey, and I was lucky, and now it's the next stage. So
I promise we'll get the sad part out of the way at the very top of the show. But when you talk to recent retirees or people who have been retired for longer times, you naturally ask them, what are you missing the most? And more often than not, it's the locker room, the guys. Is it the same with you, or are you missing something completely different?
I think it is different for me, and that's only because I'm lucky enough that I'm still in that locker room a lot. Like, yes, I do. I'm not in there all the time. I miss that camaraderie of like being in the room, but I do get to be around it a lot. I think the thing I'm missing the most right now is like the competitiveness. So especially when you're on the bench and you see the game, like, I really love to play hockey. So, and I love trying to win and competing with my team for that goal. It was my favorite thing for, you know, my whole life. So that's the thing I think I miss the most right now.
the seat you're in right now, it would have originally belonged to Dylan Stanley, but he and the team had to leave early for Asiago. So we got you as a great quote unquote replacement.
Lucky for you guys.
so that's great. But Dylan Stanley being kind of a set of key words because he wanted to be heard on the show. I wanted him to be on the show, even though he can't be here physically. And when I told him that you'd replace him, he, of course, had a little story about the connection and the friendship that you two share. I'd suggest we'll listen into what Dylan Stanley said about you and how you got to know each other.
Yeah, sure. That sounds great.
Well, Stevie and I first met in Valgrande in Italy. We both had signed there without knowing each other. The first night in town, we ended up having a couple too many bottles of red wine. And it's kind of like a little bit of a love story. Since that day, we've been best buddies. After that year in Italy, Stevie took one more year in Denmark, and I came to Falkirk. And he came to visit in springtime and catch up with my wife and my little guy at the time and our daughter. And, he kind of said, hey, this looks like a great spot to be in. And from that moment, he looked to join in our club and we were able to make that happen. And then we've been able to spend, I think we're going on 9-10 years here together and watching our families grow. And Stevie now having a little daughter himself, it's pretty cool. So from being a couple goofballs in Italy the first time we met to being a couple old dads here now on a coaching staff is pretty special and it's pretty cool to do together.
Great words. Yeah, that deserves an ovation. Yeah. We really didn't have a chance yet to properly say goodbye to a well-deserved and great career, especially the Falke part of the career. And I guess what Dylan said sums up a lot of those things perfectly. But I want to start with something he mentioned right at the very beginning. When you first went out, you probably had a couple too many bottles of wine. We're talking plural. For hockey players in their prime, what's too many bottles? Give me a number.
Oh, you actually want the number? I don't know, probably 3 or 4 maybe. But hey, first time in Italy, you got to take advantage.
Okay, 4 bottles of wine. I guess that was a fun night.
Yeah.
I very much hope so for you. The other thing is that Stella mentioned is how you kind of fell in love with Falkir and the region. You now have your family here, you're coaching here, so the career after the career has started here too. You've been the longest tenured pioneer / Falkir player anyways last year. You've been calling this home for almost a decade. What made you fall in love with this place?
I think the people probably. Since I've been here, they've been nothing but great to me. The fans when I played in Feldkirch were, I think, second to none. Like, it was amazing. It was always a fun place to play. They always cheered us on. Honestly, in the beginning, my first few years here with Dylan, we were winning a lot of games. So it was pretty easy to cheer for us. And the last few years, our team got a little younger. Maybe we weren't winning every night. And they were still right there every game. We were going on the road, getting 200, 300, 400 people coming with us. So the people here have been great. I've been lucky enough with Dylan to work a lot with the Nachwuchs and the kids here. The parents have been unbelievable. It's really fun to work with the kids here. I would say the people, and like, obviously the area is great. I love it, but the people have been great, and it keeps me and my wife here. So
during our conversation, I want to touch base on the maybe transitional phase the organization is now in, because some of the fans elected not to move over with the Pioneers, which is sad, because Hosi and I yesterday, we're recording this on a Saturday, the conversation for all the people listening back home will come out on Wednesday. On Friday night, we watched a game against Fehavar, and Hosi, you'll agree, this was probably, second period was the best period I've seen this year in any league, like back and forth, great chances, great defensive goalie plays. Awesome. So all the people back home listening out there, please go to a Pioneers game. You'll see some great hockey. What you're not going to see again, unfortunately, is Steve Byrne still playing. And all the people who maybe missed out on seeing you play during your Alps League days or second league days, maybe didn't pay too much attention last year with your one and only first league play. I asked Dylan to kind of describe Steve Bairnsdale as a player. Are you afraid, anxious, or looking forward to hearing from him?
Let's see what he's got to say.
Let's listen in.
I think the best way to sum up Stevie as a hockey player is he's an unbelievable teammate, and I think anybody that's ever played with him would agree. He's just that guy in the dressing room that's calm and level-headed and you know, just wants to be a buddy with everybody and he gets along with everybody. And, you know, that makes him pretty unique in the hockey world and special and likely one of the big reasons that, you know, he's been able to make Falkirk a home is just the way that he treats everybody. He's got a nasty backhand that helps his on ice game. He only delivers sauce passes. But if there's one negative about Stevie, he's a bad faller. Anytime Stevie goes down to practice, he just doesn't want to fall. It's always kind of been a running joke that he doesn't like to fall. And when he does fall, it's just a bad fall. So if I had to give him a chirp on one thing, it'd be his falling. But likely now as a coach, we don't have to worry about that anymore.
Fair assessment?
Pretty spot on, yeah. Yeah, that joke's been going on for a long time. Started with Dietart Winzig, actually. Him and Dylan, yep.
The funny thing is, and maybe you pay close attention too, he was talking about you as a player in the present tense, not in the past tense. Is the door on a potential comeback completely shut? Or if you're ever a D-man short, could we see like you having one last go at it?
If I say yes, my wife might throw something at me from the back right now.
She's here, so please refrain from it.
But no, I think it's closed. I think once the door closes, like I think that's it. Like, yes, it would be great if not great, obviously, because that would mean something is wrong if I had to come back. But yeah, I think I could, but I don't think I ever will. I think that door is closed. So
if I had told 15-year-old Steve Bairnsdale where his career would lead him and obviously ending up talking to me on a rainy October Saturday in Falkirk, what would you have answered me?
I'd be surprised, but happily surprised. I was really lucky. Like I said, I had an amazing career. And I remember when I was first coming out of university, I played 1 year of pro hockey in the U.S. And my agent at the time, we had talked about going to Europe. And I remember him telling me and my family, I was young, like, well, once guys go to Europe, a lot of times they don't come back. They end up making it their home. And I was 22 at the time. I remember thinking like, I'll end up being back home. You know, I just want to go try it. And 16 years later, this is my home. So he was right.
You're one of the many players, and we get an influx of NCAA talent now, but one of the few players back then who was NCAA educated and got over here. How important was it for you to have that university education, to have been in the NCAA system? And in what regard did it help you to have a career here in Europe?
I think it was great. I think it prepares you a lot because it's 4 years. You play with some older guys. Like my freshman year, I was lucky enough to be a true freshman, they call it. So I was 17, but the captain of my team was a 25-year-old man. So you learn pretty quickly how to adapt to playing with older guys. I think there's pros and cons to, like, Dylan played major junior in Canada, which is unbelievable hockey, but you know, the oldest guy you're going to see in the league is a 20-year-old. So I think both have their positives and their negatives. At the time when I was growing up, I was from Long Island, New York. It wasn't a hockey hub at the time, I would say. So for me growing up, I only saw college hockey. I didn't know much about major junior, and that was my goal. It was like, okay, if I can one day play college hockey, this will be a great career. And then, you know, it slowly grows, you get there, and then you want to go to the next step and the next. So,
you know, you come here to answer the really tough questions. And of course, when we look back on a great and a long and a successful career, I guess there are many, many memories that are made and cherished. But if there's one memory where you say, I'll take this one to the grave, what would that be?
Yeah, that's a hard question. Funny enough, it would probably be a a game that we lost, but we were in college, and in, I don't know if you guys know about it, but it's called the Beanpot Tournament. I went to Northeastern, so it's Northeastern, Harvard, Boston College, and Boston University, and it's every year in February. And when you're in those schools, it is the biggest thing, and like they, it sells out in 2 seconds. You play at the Garden where the Bruins play, and we lost my sophomore year in double overtime to BU. Chris Bork, Ray Bork's son, scored the winning goal, and I think we had hit the post, and they went right up the ice and scored on transition. But that game, probably, I'll never forget that game. Yeah.
When you go to Falke, you mentioned the fans, and when the Vorarlberg Halle is rocking, it's really rocking. What's your favorite memory playing in front of those fans?
That's another tough question, because there was a lot.
Quite two in a row.
Honestly, I can probably, when we played Lustenau, and it was the game where they did kind of the
record-setting crowd. Night.
It was completely full. I've never seen it that full other than that night. And it was a great game too. I think we were up, then we were tied, and we ended up going to a shootout. And me, Dylan, and the guy who's coming on later, his son, Kevin Pushnick, the three of us all scored in the shootout and won. So that was a pretty fun night. Yeah.
It still kind of looks strange seeing a Pushnick with the Lucino jersey on, and I'll ask Gerhard about it. When getting back to your career last year, the first year as a Pioneers organization in the Winter Day Ice Hockey League, your first year in a long time playing in a country's first league again, how was it for you?
Amazing. Honestly, I loved it. I wasn't sure. Obviously, like I felt like I had played at that level when I was younger. Then we were in the INL in the Alps League for a while, and when the team moved up.
And there's good hockey being played there,
very
too.
Very great. Yeah, it was great. The Alps League was great. But when we moved up, obviously, I knew it was going to be a step up. I felt like I could do it, but I was 36, so obviously I wasn't sure. I wanted to try. I felt like as the season went on, I really started to feel pretty good again, and I held my own. It's a hard league. You have teams, you know, Salzburg, Klagenfurt, like these teams have great players on them. So, and they were much younger than me. A little bit faster, but it was fun.
Just a little.
Yeah, just a little. But I really liked it. It was a great league. I wish I could have done it again this year. It was, you know, I got that taste of it. The only thing I regret is I wish I could have got a chance to play in this league when I was 30 instead of when I was 36. But that's just how some things go. So
would have been a natural follow-up question, especially regarding or trying to think of the way it ended last year with, I wouldn't call it a fire sale, but people being allowed to go to other clubs because Fekir just couldn't not afford keeping him. That's the wrong way of putting it. But you were dead last, and obviously other guys moved on to other opportunities and found some success. So naturally, of course, the fire probably still burns, but one thing I want to get out of the way is, if there's ever a trivia question about you, and there will be one coming up, last point you scored in a home loss against Ljubljana, last goal you scored this year against Villach. And when looking at your career, and last year, and again, first year in the first league and different role and that as an outlier, but you've always been a very productive defenseman. In what regards do you pride yourself upon that?
It was like that since I was a kid. I don't know what started me as a defenseman, but I was always kind of offensively minded. I think when I was younger, I was a lot more offensively minded, probably not enough on my defensive game. And then as I got older and I started to play pro hockey, I realized you can't be one dimensional. Like very few guys can do that. So I learned, you know, to play the defensive game a little bit better. I think I'm smart. I think I was a smart hockey player. I think most guys that played with me, like maybe I wasn't the fastest, but I think I was smart. So I was able to use what I had. And then when you play with, you know, on a team with guys like, for example, here in Feldkirch with Dylan, it's, you know, that's kind of your job. Get a guy like him the puck.
Hockey smarts off the charts too.
Yeah, exactly. And if you get a guy like him the puck, usually that ends with you getting a lot of points. So, yeah.
And the good thing for the organization is you'll keep adding to the Nachwuchs, or you'll provide them with your knowledge. You're still part of the pioneers, and that's where I want to move over to what we've seen so far of the Falke team this year. A pleasant surprise so far. Mind you, Dylan Stanley sent something along that they recorded before yesterday's home loss. But I asked him to kind of review the season from his end a little bit, and then I'd like to hear from you and a little bit about the coaching staff. But first, Dylan Stanley, about the season so far for the BEMA Pioneers Vorarlberg.
Yeah, overall, in the first 11 games for the Pioneers, we're quite happy with the start we've had. Obviously, we've got a lot to work on. We haven't been happy with our performance in a couple games. We've kind of fallen off our game plan a couple times and got a little undisciplined, and that's hurt us in a couple games, especially recently. But overall, I think you're starting to see a pretty exciting brand of hockey from our group. We've got some really exciting hockey players here this year as well. We've got some good youth, some good speed, good size, and most importantly, we have a really good group of guys. It's really fun to come to the rink with this group every day. We're really trying to play that underdog role this year. We've got a group of guys that are really buying into that. It's an exciting group to coach. I'm quite happy with the progress we're making as a team and the culture we're trying to build. And a big message for us every day is continuing to play to our standard, to do things off the ice to our standard, to do things in the dressing room to our standard. Obviously, we're worrying about the other teams and what they're doing in terms of tactics and scouting them. But at the same time, a big message every day is to continue to play to our standard. We don't want to be outcompeted. You know, we want to be able to continue to push that standard so that no matter who we're playing, at the end of the game, they feel like, you know, they had a tough night against the Pioneers. And you know, as I mentioned, we're happy with the start. We're not satisfied. But at the same time, you know, we said from day one in training camp that we're going to have some ups and downs. We're going to learn some hard lessons, but we're not going to stray away from the plan. And I know it's sometimes it's tough when we have a loss and I come in as the coach and try to have a positive message. I know that's a new thing for a lot of guys, but we're not going to differ from what the original plan is and how we see this team building for the future. And that positivity, that growth mindset is I think what's going to hopefully make us a unique group come the middle of the season and hopefully separate us from the rest.
Many interesting talking points in there, but I'll take you back to basically a little more than a year ago. When you got into the league, Jose and I and the Pulse team, we got together and we said, well, we probably can't really judge the Pioneers after year one because it's going to be a learning experience. It has been a learning experience for all the clubs that joined the league, but you want to see improvements in different areas in year two. And I'd say there have been drastic improvements in certain areas. We were able to see them last night too. Obviously, the result wasn't there because a couple of mistakes against a really good Fiaba team, mind you. But Dylan was talking a lot about the standard that you're trying to set, the standard in the locker room, the standard in practice, the standard off ice, the standard on ice. What's, if you had to summarize or outline that standard, what would that be?
Yeah, I don't know if it's just one word, but I think, like you said, you come in last year, we're a new team, so I think it's normal. You know, you come in, you're not sure what to expect. We had a young team. So the message last year a lot of times was like, let's go out and see what we can do. Like, let's try to. I think this year we wanted to kind of switch that where it's like, all right, we've been in this league now for a year. Like, let's not be the team that just everybody thinks they can come in and walk all over. Like, let's not go into a place like Salzburg, for example, just use them as an example and say, you know, oh, it's Salzburg, like, probably not going to win this game. No, let's go in there, have the attitude like, hey, we can play hockey too. We have a system. We have what things we want to do. Let's see if we can impose that. And maybe some nights we won't. You know, Salzburg, Klagenfurt, these teams are great. But we don't want to just go in there and try to see, you know, oh, let's have some luck and hope something good happens. No, we want to show these guys, hey, you can play in this league too. Like, we have good players here. We really do. I think you guys have seen that this year.
It's not only the players, and Holstie in the second part of this podcast will elaborate on one specific player he watched specifically yesterday. There are also good coaches on the staff. If you look at the organization and how it's set up, it's Dylan on top. He's been here forever. You've been here forever. There are new assistant coaches with Johannes Nygaard, Apo Matikainen, and Lars Foda, Michael Schurig brought in from Villach. No one really stands out, and admittedly, hockey fans here probably don't know a whole lot about them, but I've heard people describe it as like a hive mind, like people collectively putting their intelligence together and trying to come up with the best result. How is it working with this group, and how are the responsibilities inside that group?
It's been great so far. Like, I think when we first got together, everyone, like aside from me and Dylan, everyone kind of had to learn how each other works together, right? And now you have, like, for example, take Johannes. He comes in every day. I mean, he's an extremely smart hockey mind. Like, he sees things way before. I think sometimes Dylan and me, we still see things like a player. You know, I still think like a player sometimes, and that will change eventually. But Johannes comes in and he sees things right away that are going on. So when you have guys like him, and you have Lars, and you have Oppo there, like we have, and Shudo's in there, like everyone's just kind of contributing. You kind of bounce ideas off each other. Some things go well, some things don't, but it's nice. We kind of have that atmosphere right now where like everyone feels comfortable enough to say what they want to say, and then we take the best idea and we go from there. So
now the points total is already at a level where it took you double the amount of games last year to reach those points. Knowing that every hockey team tries to approach perfection, or at the very least try to get to their full potential, what's the potential of this team?
Oh, I mean, this team, I think it's as far as they want to go. It's hard to say. I don't know. Like, it's a very hard league. Like, no one is, you know, under a different impression where, like, you know, you go into a place like Salzburg, Klagenfurt, these teams have a lot bigger of a budget. But I think from what you guys have seen so far this year, we've brought in some pretty good players. Like, we have a pretty good team, and we're trying to do our best leading them and showing them, like, they can win a game on any given night. And they've proven that already. And I think as long as they keep sticking with the system, you don't have to win every game. You just got to learn as the season goes. Towards the end of the year, you got to get hot. And if we can make the pre-playoffs, I don't think we're a team that teams will want to play. I think we play hard. And I think that's the message we're trying to send. Like, work hard, keep learning. If you lose a game, you lose a game. But learn from it, move on. And by the end of the year, I think we'll be a team that most teams are not going to want to see.
I guess it sounds great and very promising and enticing for Falke fans, and not only Falke fans. If there are hockey fans out there who haven't been to the new Vorarlberg Halle, great seats, best lights indeed in the entire league. Go watch a game in Falke. The area is beautiful. The hockey is great. So if you ever have the chance to have or spend a weekend in Vorarlberg, go do so. Thank you very much for jumping onto the show.
Oh, thank you for having me.
Let me be not the first, but one of many to congratulate you on a great career. And let me be the one to start a well-deserved ovation for a great career.
Ah, thank you very much. Thank you.
Win today, hockey, Oklahoma.
Du willst ein Beamer Pioneers Vorarlberg Fanpaket bestehend aus Cap, Schal und Sonnenbrille gewinnen? Mit etwas Glück und der richtigen Antwort wird dieses Paket bald dir gehören. Beantworte dazu einfach folgende Frage. Wie viele Scorerpunkte hat Gerhard Puschnik in seiner langen und erfolgreichen Karriere offiziell erzielt? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Das Gewinnspiel läuft exakt eine Woche. Rechtswege sind wie immer ausgeschlossen.
Win today.
Teil 2 vom großen Win Today Hockey O'Clock on Tour Event in Feldkirch, und die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern und auch den Anwesenden haben schon vernommen, einer darf bei dem ganzen Brimborium nicht fehlen, nämlich die lebende Eishockey-Legende Greg Holst. Und Coach, für dich ist es ja relativ ungewohnt, nicht als Letzter dann da zu sein. Du feierst nachher trotzdem deine Abrissparty, aber Gerhard Puschnik wird heute dann auf- und abräumen. Erst einmal schön, dich wie immer mit dabei zu haben.
Martin, danke für die Einladung. Es freut mich, in Falkirk zu sein. die alten Zeiten. Ich war schön gehasst, aber ich glaube, ein bisschen geliebter. Kann das sein? Ja, ja, nicht, oder? Okay.
Also, sind relativ wenig
Nicken. Der Pussy hat mich geliebt, aber erst 10 Jahre noch unsere Karriere Ende.
Wie ist es, wieder in der Vorarlberghalle zu sein? Es hat sich ein klein wenig was getan. Infrastrukturell sehr aufgehübscht worden. Von außen sieht es immer noch wie die Vorarlberghalle aus, muss man dann auch dazu sagen. Aber innen drinnen wirklich ein kleines Schmuckstückchen geworden. Wie war es für dich? Auch gestern die Partie gegen Fehr war wieder hier mit anzusehen.
Ja, wir waren letztes Jahr auch hier bei dem Eröffnungsspiel. Die Eishalle ist super. Der VIP-Raum, was sie gemacht haben, ist wirklich, sie haben eine tolle Arbeit gemacht. Zum Spiel gestern, das war wirklich ein beeindruckendes Spiel. Schade, dass sie mindestens, ich glaube, einen Punkt war verdient für beide Mannschaften. Fehervar ist ein sehr, sehr talentiertes Team. Und die Pioneers, was Dylan und das war ein super Interview mit Steve. Was diese Coaches leisten mit dieser Mannschaft und die Spieler, was sie geholt haben, eine beeindruckende Leistung für Steve und die ganzen Coaches.
Weißt du, warum ich so gerne in die Vorarlberghalle komme?
Bier mit Salz?
Es hat mit Bier zu tun, ohne Salz. An dieser Stelle dürften wir vielleicht ganz kurz um einen Salzstreuer bitten. Kein Scherz. Greg Holst, für all diejenigen, die es nicht kennen und wissen, er salzt sein Bier. Aber es ist tatsächlich so. Hier in der Vorarlberghalle gibt es das für mich beste Vorarlberger Bier, Frastanzer. Und wir haben uns da auch eines servieren lassen. Entsprechend.
Cheers.
Cheers.
Cheers to the fans. Yep.
Zum Wohl. Tassen hoch. Einer der vielen Gründe, hierher zu kommen, ist aber eben auch das sehr, sehr attraktive Eishockey, das gespielt wird. Siehst du?
Danke.
Gleich wieder salzen.
Mahlzeit, ja. Das frisst ich nicht. Ein bisschen. Pushy weiß warum, es ist für Torjäger.
Wer es ausprobieren mag und vielleicht auch den Scoring-Touch dann so entdecken möchte, bitte gerne, nehmt euch das Salz und salzt euer Frastanzer Bier. Für mich wäre es Bierquälerei eines wunderbaren Produktes, aber das nur am Rande, ohne das jetzt zu sehr zu verherrlichen wollen. Es hören natürlich auch viele junge Menschen zu und bitte auch ganz viel Wasser trinken und andere vielleicht etwas gesündere Getränke. Aber wenn wir über diese Pioneer sprechen, Coach, dann müssen wir auch über Steve Norrie sprechen. Wahrscheinlich der Überraschungsspieler der laufenden Saison der Winter Ice Hockey League. Und bevor wir das tun, würde ich ganz gerne einen Soundbite abrufen von Dylan Stanley. Den habe ich natürlich auch gebeten, mal darüber zu sprechen, wie es denn kommen konnte, dass dieser Steve Norrie, das ist wirklich eine Attraktion, also all diejenigen, die ihn noch nicht im Stream gesehen haben oder live, allein dafür ist es wahrscheinlich schon wert, Eintritt zu zahlen oder ein Streaming-Ticket sich zu buchen. Aber ich habe Dylan Stanley gebeten, mal zusammenzufassen, dass ich es rauskriege, warum dieser Steve Norrie so einschlagen konnte, was ihn so speziell macht. Wir hören kurz rein.
Yeah, Steve Norrie has had a fantastic start to the season. I think he's got a good line to play on. Goose Van Ness and Daniel Volger, who everybody knows, they play a really good game on the outsides for him. Good speed, good sticks. They're finding chemistry together, and that always helps as an offensive player. But I think Steven's one of those guys that, you know, he's had an interesting story to his career. You've got to really know how to scout a guy like Steve because he's been in different places, Canadian University, the French League, the UK League. But if you really dig into Steve as a player and you really see what he's done and, you know, even going back to junior and Canadian University, he's a winner. He's found success at every level. And he's taken on some unique challenges and excelled. You know, he's even came over to Europe and won championships already. And I think that was really important. You know, he's got some of those similar skill sets and similar story to Derek Ryan, who came over to the Ice League and did very well and has continued on to the NHL now. I'm not trying to put that pressure on Steve by any means, but at the same time, you know, these special players are out there and they don't always necessarily come from the NHL or the American Hockey League. And I think Stevie's a great example that if he's able to play his game and play in a structure that allows him to use his skill sets, you know, he's going to be a very special tail for a long time to come and definitely a guy that we think can help push the pace for our offense this year.
Also wenn wir in der Liga keinen Graham Nott hätten, der aktuell Ed Wills Gold und einem Peter Schneider, dann würden wahrscheinlich alle nur noch über Stephen Ury sprechen. Und da sind sehr, sehr viele große Worte auch mit drinnen gewesen, große Formulierungen, die, glaube ich, schon anzeigen, wo das vom Potenzial her hingehen kann. Aber du hast ihn gestern de facto in jedem Shift wirklich in die Sonderbeobachtung genommen. Was ist dir bei ihm aufgefallen?
Well, ich habe ihn gefolgt, das ganze Spiel. Weil ich habe gewusst, mit 10 Tor oder 11 Tor, this guy's a player, where is this? Und Schudo hat mit mir geredet, hey, this guy's a good
Michael Schurig, Assistant Coach.
Ja, Assistant Coach, hey, this guy's a good player. So ich habe ihn das ganze Spiel, jeder Wechsel, beobachtet, überall wo er geht, defensiv, offensiv. Er mag so viel gute Sachen. Du denkst, er ist nicht so schnell. Oh, er ist schnell. Deceptive speed. Er kann Tore schießen. Super Rückhandpässe. Backchecking. Wirklich ein super Spieler. Wissen diese Zuschauer die Geschichte über Derek Ryan, wie das zum Stand gekommen ist? Like Darren Ryan hat 4 Jahre WHA gespielt. Der Top Jugend League. So wie Ari. Und du bekommst ein Stipendium für jedes Jahr, du bekommst ein Stipendium für kanadische Universität. Bezahlt. Für jedes Jahr in die Top Jugend League.
Also quasi ein Anreiz, um Jugend-Eishockey in Kanada zu spielen.
Ja, aber wenn du spielst in der WHL oder die OHL ein Freundschaftsspiel, einmal auf die Registration für ein Spiel, einmal ein Freundschaftsspiel ist dein Stipendium für die NCAA weg. So streng ist es. So, wenn du spielst 4 Jahre in die WHL, die Western Hockey League, du bekommst 4 Jahre University bezahlt. Und wo hat er gespielt? Derek Ryan, University Alberta. Und das Eishockey ist freaking good. So, 4 Jahre, er kommt aus mit 4,25. Er geht seine erste Station war Fehervar. Er geht nach Fehervar, 1 Jahr. Dann ist er in Vielach gelandet, Topscorer mit John Hughes zusammen. Und die NHL hat ihm gesagt, dann ist er nach Schweden gegangen.
MVP.
MVP. Seit 7 Jahren in die NHL.
Und vor allem das Debüt mit 29 gefeiert, wenn ich jetzt nicht ganz falsch.
28, 29 und sein zweiter Vertrag war 3 Jahre, 10 Millionen Dollar verdient. Und jetzt spielt er immer noch, ich glaube, so 7, 8 Jahre, hat 15, 17 Millionen Dollar verdient, nie aufgegeben, super Charakter. Und du siehst, dass die University weg, was Ari gemacht hat, diese Leute sind in a pigeonhole, sie sind irgendwo nicht gescoutet, aber hier hast du einen rohen Diamant in diesem Spieler.
Und das lenkt fast ein klein wenig ab, dieser Fokus auf Stephen Ury. Wenn man die Einkaufspolitik der Pioneers ein klein wenig seziert mit Cédric Lacroix, ein Spieler, der vielleicht gestern nicht das zeigen konnte, was er imstande ist zu zeigen. Die beiden Brüder Nick und Mike Pastujov, du bist vor allem sehr angetan von dem, was Nick auch an Potenzialen hat. Wenn man sich Oscar Meyer ansieht, und das für mich auch Teil dieser klugen Transferpolitik, dass man beginnt, gerade bei Salzburg in den Akademie zu schauen, okay, wäre es vielleicht zu gut für die Alps Hockey League und die Red Bull Hockey Juniors, aber wäre es vielleicht bei diesem loaded Team der Kampfmannschaft am Roster Fringe genau solche Spieler zu holen, das passiert jetzt auch immer öfter. Wir haben darüber gesprochen, wir wollten Weiterentwicklung sehen bei den Pioneers. Wo siehst du überall Weiterentwicklung im Vergleich zu von vor einem Jahr?
Well, erstens, dass Dylan, Stanley und Steve und die anderen Coaches arbeiten auch mit den Nachwuchs. Das ist freaking unglaublich. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das passiert nirgends, glaub mir. Ich war Trainer fast 9 Jahre in Vielach. Ich war mit der U20 am meisten mit Peter Raffel, ein Freund von mir, helfen, die U17 beobachtet. Aber diese Leute, sie teilen das, sie gehen am meisten mit den Kindern. Sie leben in dieser Stadt, wie sie reden über diese Stadt und über diesen Verein, der Liebe zum Verein, das siehst du nirgends. So, das ist ein Geschenk für Falkirk als Stadt und für die ganze Eishockey-Programm hier. Und es fängt unten an. Sie haben sehr, okay, zu der Erste. Sie haben gute Spieler geholt. Okay, klar. Die Einheimischen sind besser geworden. Sie trainieren auf Eis sehr gut. So, wenn ich schaue zurück, der Pusche in unsere Zeiten, wie viele gute Spieler waren in Vorarlberg? Gute Teil immer noch. So, auch in Kärnten. Aber in diesem Teil vom Land, waren immer sehr, sehr gute Spieler. Und jetzt hast du die nächste Gruppe. Der Payer, der Metzler hat gestern gut gespielt. Sie haben genug Einheimische. Aber, who's the captain of the ship? It's Stanley. Stanley's the captain. Ich habe ihm vor die Podcast gemacht mit Martin vor der Saison über diese League. Okay, so, nur meine Gedanken. Pustertal. Oh, Rick Schofield. Einer von meinen Lieblingsspielern. He's in Pustertal. Oh, sie haben gute Spieler geholt. Pustertal ist sicher a Top-Mannschaft. And I say, ich habe mit Stanley geredet. And I said, Martin, my Bauchgefühl. Und ich muss mein Vertrauen haben in mein Bauchgefühl. I said, Dylan Stanley is the absolute perfekte Trainer für diese Mannschaft und diese Verein. Und natürlich sein Freund Steve und alle anderen. This is a beeindruckende Situation für diese Verein. So, Hut ab zu alle. Die Mannschaft, the Standard, was wir geredet haben, as Steve hat gesagt, hey, du arbeitest jede Training, jede Wechsel, jede Office, jeden Tag. Nobody's going to beat us on competition. So, was hier habt in die Hände jetzt, und gestern war eine super Partie, und die Zuschauer applaudiert, trotz einer Niederlage. This is the richtige Weg für diese ganze Stadt in Eishockey.
Ich finde das auch schön, dass es aus deinem unabhängigen Munde und aus deiner unabhängigen Sicht dann auch ein sehr positives Statement in Richtung der Pioneers abgeben kannst. Denn es wartet natürlich noch viel Arbeit auf die Pioneers. Es ist dieser Tage in den letzten paar Wochen bekannt geworden, dass der Hauptsponsor BEMA die Unterstützung nach dieser Saison als Hauptsponsor auch einstellen wird. Das ist eine Situation, der man, wo es hoffentlich auch noch genug Zeit gibt, um entsprechend Lösungen und Alternativen zu finden. Und das ist natürlich auch eine Situation, bei der ich von Dylan Stanley hören wollte, wie sich's mit der generellen Situation um den Verein, um auch dieses immer noch relativ neue Projekt Pioneers Vorarlberg verhält und wie es sich für Dylan Stanley gehört, ist er natürlich nicht nur nachgekommen, Antworten zu liefern, sondern hat das auch sehr elaboriert und im Englischen würde man sagen, thoughtful präsentiert. Wir hören mal rein, was die kurzfristige und mittelfristige Zukunft laut Dylan Stanley auch mit der Sponsorsituation, wie die aussehen kann.
You know, it's definitely something that, you know, we've talked about internally, with Beamer's contract coming up to an end at the end of the season. But at the same time, you know, every contract has an end date. This one just happens to be in this coming spring. But our president, Pitt, is an incredible man and somebody I believe in wholeheartedly and somebody I consider a friend and somebody that's gone to bat for me. And you know, when Pitt looks across the table from me and tells me everything's going to be all right and that we're going to be just fine. I truly believe the man. And there's absolutely no hesitation that this will be a Ice League club for a long time. And if anything, we're trying to build and build. And no different than how we're treating our team. We're trying to stick to the process. We're trying to stick to the plan. And whether there's negative news or positive news or three wins in a row or three losses in a row, we're really trying to stick to the plan. And I think that message for our players is obvious. We're trying to promote that message in our community that, you know, we're here to stay. We're here to build. We're here to build players from Vorarlberg, whether they're young or they're old. You know, we're looking for a certain kind of import player when they come to this community to help us build and have a team first mentality. And it's no different from management and from our president. We're kind of like a big family around here. I don't think there's many presidents that walk into the coach's office and give the coach a hug every time he walks into the rink. And I think that's pretty special. And you know, he's a guy that, you know, I have on my speed dial pretty much. And I know if we need anything, he's the first guy I can call. So I got a lot of trust in what we're doing. And I truly believe the message that we're sending to our players is no different than we're trying to have as an organization. We're going to stick to a plan. We're going to build. And we're going to try to do this from the inside out and not try to rush anything and in panic when we have good days or bad days. So for me, I'm very confident. I'm very happy to be a part of this for the foreseeable future and, you know, to be able to build with management, with the presidents, with our president and at the same time with the players that we build here. So looking forward to the future, looking forward to the rest of this season. And thanks again for having me tonight, Martin.
Der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich noch eine andere Geschichte, die Beachtung verdienen würde. Allerdings ist hier heute, glaube ich, nicht Zeit und Raum dafür, darüber zu sprechen, weil die Untersuchungen einerseits andauern und weil andererseits mit an sich ergänzender Wahrscheinlichkeit niemand auch darüber reden möchte, bevor nicht Konkretes vorhanden ist, die sich näher mit den mit Feldkirch beschäftigen, wissen vielleicht auch, worum es geht. Aber die Sponsorsituation ist insofern von Dylan Stanley ganz gut abgehandelt worden. Es gibt in der Winter Day Ice Hockey League Teams, die wechseln Haupt- und Namenssponsoren wie Unterhosen, und hat dann auch gemeint, ja, Verträge enden irgendwann. Ich glaube, es ist auch besser, dass es jetzt publik wird, als dann vielleicht mit Ende der Saison, wo einem dann eher die Hände gebunden sind. Du hast diese Dinge ja auch oft am Rande mitbekommen, was wirtschaftlich passiert, was mit Sponsoren passiert, was im Hintergrund passiert, wer was wie auch sagt und meint und glaubt. Wie wichtig ist es einerseits, aber auch wie schwierig ist es, diesen Outside-Noise wegzuhalten von sich und der Mannschaft?
Well, du hast Stanley gehört. Er redet absolut professionell. Er hat zwei Worte gesagt in dieser Clip hier. Vertrauen. He said trust. I trust my president. So Vertrauen in ein Verein oder in ein Company. Vertrauen ist alles.
Und wir haben es auch gestern gesehen. Also wir sind dort oben in den Stands gesessen, und das sieht man heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr, dass ein Präsident auch wirklich so involviert sein will, dass er auf der Bank sich das Spiel ansieht. Die meisten Präsidenten umgarnen irgendwelche Sponsoren im VIP-Bereich neben Lachs und Kaviar. Und unten, wo es dann tatsächlich richtig nach Eishockey riecht, ist dann auf einmal der Präsident und macht dann bei jedem abgehenden Spieler High Five und dergleichen. Also das as hands-on, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe.
Ja, so er hat, ja, das ist das Vertrauen zu ihm. So, die Mannschaft kann über das reden, aber sie müssen ihren Job am Eis machen. Weil falls irgendetwas passiert, hoffe ich nichts und ich glaube nichts, dann diese Spieler müssen ihren Job finden irgendwo anders. So, sie müssen eine Leistung bringen. Er hat auch das Wort zwei, dreimal gesagt in diesem Gespräch, Community. Community, das ist ein absolut wichtiger Wort in diesem Gespräch. Das bedeutet, dass er und diese Mannschaft arbeitet nicht nur am Eis, sie arbeiten für die ganze Stadt. Das ist die Community. Und das, Rom ist nicht in einem Tag gebaut, hat das auch gesagt, it's day at a time for our community. Das bedeutet die Kinder, die Eltern, die Fans. So, eine beeindruckende Situation, was in Falkirk momentan ist. Sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Und das vergisst man dann eben auch immer so schnell, was für ein Wirtschaftsmotor ein Eishockey-Club sein kann. Also gerade als die Dornbirn Bulldogs sich dazu entschieden hatten, nicht mehr an der Winter Day Eishockey League teilzunehmen, und was da dann an Wertschöpfung auch für die Stadt verloren geht. Die ganzen Hotelnächtigungen, die ganzen Pizzen, die dann Late Night bestellt werden für Spieler. Das hört sich ganz komisch an, aber ich glaube, ist dann irgendwann mal aufgerechnet worden, was es für eine Stadt bedeutet, einen Erstligisten als Club dann auch tatsächlich zu beherbergen, und was da dann wiederum für Geld auch durch steuerliche Einnahmen und dergleichen dranhängt. Also man kann nicht genug Erstligisten haben. Das ist jetzt unsere simple Sicht der Dinge als Berichterstatter der Winter Day Ice Hockey League. Und wäre wichtig, wenn auch Vorarlbergs Eishockey auf der Landkarte bleibt. Und das bringt uns auch ein klein wenig zu dem Thema dein Comeback in der Vorarlberghalle. Du hast gestern schon versucht, ein klein wenig in Erinnerungen zu schwelgen, und hast gesagt, hier als Gegner aufzulaufen, das war mit das, pardon my French, geilste, aber auch gefürchtetste. Warum?
Ja, Pushy kennt das bestimmt. Früher war die Eishockey bummvoll. Ich war lange in Innsbruck gespielt, 11 Jahre. Jedes Spiel war ausverkauft in Innsbruck. Wir haben super Zeiten gehabt, super Spieler bei den Mannschaften. Da war immer ein Gitter, war kein Plexiglas. Eh? Und natürlich, ich war ein bisschen unruhig auch manchmal. Aber die Zuschauer haben auf mich gespuckt. Ich habe die Schläger durch die gute alte Zeit. Ne? Aber wenn wir schauen zurück, die Eishockey war nicht so schnell wie jetzt, aber viel sehr, sehr gute Spieler am Eis. Viel intelligente Spieler mit IQs. Die Lavois und die Ausländer, was hier waren, Pushy und die Davis Brothers und so, so viele gute Leute. Und in Innsbruck hat auch gute Leute gehabt. So, früher, diese Leute sind zu jung, aber die Eishockey war so viel Spaß. Du bist gehasst, du bist geliebt. keine Ahnung, wie es ist, aber es war nie langweilig und immer viel, viel Zuschauer.
Jetzt hast du gemeint, dass ich dir erzählt habe, der große Gerd Puschnik wird uns tatsächlich hier am Podium dann vervollständigen. Er wird dann auch im dritten Teil hier bei Winter Day Hockey O'Clock on Tour zu hören sein. Hast du gesagt, es gibt eine Geschichte zu Gerd Puschnik, die noch niemand kennt. Und natürlich wollen wir von auch hier wieder ein paar von den Oldtimern
niemand
hören.
Niemand weiß diese Geschichte. Er hat mir etwas geschenkt. Weißt du das? Okay, so.
Also ihr weiß es selber nicht mehr.
Das kommt, ne?
Okay, das weiß wirklich niemand.
Dein neuer Auto steht außen. Nein, das ist nur schwer. Ich war verheiratet, zwei junge Kinder. Und Nedimansky war Trainer damals, ich glaube, in 86. Kennt ihr sein sowas? War aber ein super Jahr gehabt, einer von den besten tschechischen Spielern damals. Nedimansky, ein super, super Guy. Er war unser Coach. Unsere Mannschaft war nicht so gut in diesem Jahr. Und meine Frau und Kinder sind für Weihnachten für einen Monat nach Florida gegangen, zu unserem Haus in Florida. Und ich sagte, fuck, die Mannschaft ist nicht so gut. Ich bin 35 oder sowas. Na, oder 32. Ich sagte, hey, wie komme ich nach Florida? Ich weiß, wir spielen Freitag in Falkirk. I'm gonna have a Schlägerei. A fight, und dann bin ich gesperrt. Hey, so. Ich habe nicht die Liste geschaut, aber Puschnik war irgendwo, ist etwas im Spiel passiert. Und ich in der Pusche, ja, fuck you, bum, bum, hey. Ein paar Fliege gewickt, we go at it. Wir haben uns 5 Minuten plus Spieldauer, damals war Spieldauer. Und ich habe meinen kleinen Finger gebrochen oder irgendetwas. Ich go, fuck, this is super. Ich gehe heim. Ich glaube, wir haben ein Spiel später gekriegt, weil das war die Regel damals. I said, Nedimansky, ich kann spielen jetzt nicht für ein paar Wochen. Was denkst du? Ich said, Holste, go to Florida. Bin ich 3 Wochen nach Florida gegangen. Das war ein Geschenk von Pushy.
Thank you, buddy.
Ja, die 2 Fliege gewickt. Hey. 50 Punches, kein Blut. Guten Morgen.
Ja. Muss übrigens die Saison 1991 gewesen sein, das eine Jahr, wo Václav Nedomanski in der Innsbruck-Organisation war. Und kann euch hier und auch da draußen immer wieder nur empfehlen, auch vielleicht die alten Folgen vom Winter Day Hockey O'Clock ein wenig nachzuhören. Gerade im vergangenen Mai durften wir ein langes Special über den langjährigen Weggefährten von Greg Holst auch machen, Ron Kennedy, der logischerweise auch oft hier dann als gegnerischer Trainer gecoacht hatte. Und wir haben das in 2 Teilen gemacht. Einmal auf Englisch mit Greg und vielen Erinnerungen der englischsprachigen Weggefährten von Ron Kennedy und einmal auf Deutsch. Und in der deutschen Variante hat Herbert Hohenberger, der langjährige VSV-Kapitän, Nationalteamkapitän und VSV-Ikone, über den großen Trainer Ron Kennedy gesprochen und hat dort eine Geschichte geliefert, wie Ron Kennedy bei einer Partie gegen Innsbruck die Zahnprothese vor lauter Fuck Yous schreien aufs Eis geflogen ist und er die Spieler darauf aufmerksam machen wollte, hey, da ist meine Prothese, aber weil eben die Vorderzahnprothese gefehlt hatte und die nicht wussten, was machen, weil sie nicht verstanden haben. Und als du diese Geschichte gehört hast, hast du gesagt, da gibt's auch was in Feldkirch mit fehlenden Zähnen und viel Blut
ja,
und dergleichen.
Ja, genau auf dieser Bank. Ja, super. Das war super.
Das war super?
Ja, schön. Wir spielen gegen Feldkirch. I'm the coach mit viel Luck. Und ich stehe auf der Bank und da kommt der Check unsere Richtung. So, ich stehe auf der Bank und ich schaue, was passiert. Und Vinny Ratsch, ein Schläger, der Fersen, hat mich voll im Mund getroffen. Ein paar Zähne ausgeflogen, Blut. Ich sage, scheiße. Coach, wo ist der Coach? Er sucht seine Zähne. Anyway, ich stehe auf und ich sage, okay, der Blut rennt. Ich sage, fuck. Ich sage, das ist super. Endlich bin ich nicht mehr ein Spieler und ich verliere ein paar Zähne. Ich gehe in der Kabine und die Spieler haben nicht gewusst, die meisten. So, der Stefan Herzog war auch ein paar Spieler. So, ich bin still bei der Bloodback und ich komme aus und ich said, hey, Bootsen, wir müssen hart arbeiten und let's drill. Und der Herzog schaut mich an. Ich sagte, was ist so lustig? Ich sagte, Coach, das ist Julian. Anyway, geh mal die Arbeit. Ja, die gute alte Zeit, Ron Kennedy, das ist, hey. Aber du musst Eishockey lieben, glaub mir.
Und allein deswegen lohnt es sich schon, zu den Winter Day Hockey Clock on Tour Events zu kommen, denn das bekommt man auch mit der Mimik und dem ganzen Wurf dann tatsächlich nur halb so gut mit, wenn man es nur anhört. Aber das ist schon ein klein wenig angesprochen, diese große alte Zeit der VEO Feldkirche. Und bis zu einem gewissen Grad sind diese Erfolge natürlich auch Bürde, denn jeder, der hier aufs Eis geht, und da möchte ich dann natürlich auch mit Gerhard Pruschnick darüber sprechen, der sieht diese Wall of Fame. Die ist bei keinem Verein in Österreich auch nur annähernd so mächtig wie hier. Und dieser Erfolg, der verpflichtet bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Und bei der guten alten VEU der Mitte 90er Jahre kann man durchaus von der letzten Eishockey-Dynastie sprechen. Es gab seither auch keine Mannschaft mehr, die es geschafft hat, den Titel öfter als zweimal in Serie zu gewinnen. Also der Titel-Hattrick datiert, oder der letzte datiert sich tatsächlich aus den Mitte 90er Jahren. Wie hast du diese Maschine VEU Feldkirch damals miterlebt?
Oh, beeindruckende Leistung über die Jahre. Und ich zeige dir, wie schwer es ist zum Gewinnen. Okay, Pushy, du hast, ich glaube, 6 Meistertitel, Europatitel, 3 Olympiade, super. Ich war ein paar Olympiade, Nationalteam. Aber ich habe 19 Jahre Profi gespielt, nie einen Titel gewonnen. Wir waren im Finale vielleicht 6 Mal. Es ist so verdammt schwer zu gewinnen. Und das Feldkirch und Pushy, diese Leute haben diese Statistik 6-7. Das ist unglaublich. Und Thomas Koch 10 oder was. So, deswegen ist Feldkirch auch die Vergangenheit, die Kultur hier und so viele gute Spieler. Und es kommen die nächste Gruppe. So, für österreichische Eishockey in dieser League, es ist wichtig, dass wir eine gute Mannschaft in Feldkirch haben. So, ich hoffe, dass alles funktioniert mit den Sponsoren und alles, weil das ist wichtig für die ganze League. So, die Vergangenheit war super, aber die Zukunft kommt. Und das ist wichtig. Aber ich möchte etwas sagen zu die älteren Spieler, weil die Eishockey-Führer war brutal. Es waren viele Stockschläge, die Regeln waren ganz anders, viel Fights und alles. Aber was, ob es Dorn war oder Sulzer, diese zwei haben mich immer geschlagen und whatever. Und wenn die Karriere vorbei sind, es ist so interessant, wie Pushy und alle, es ist alles vergessen. Wir sind irgendwie, wir haben irgendwie etwas gemeinsam, was wir durchgemacht haben im Profisport für 20 Jahre. Es ist nicht einfach. There's a mutual respect. And I see Pushy, we can hug each other at Armin. Deswegen ist das Eishockey-Sport eine Tradition so, so wichtig.
Coach, ich danke dir jetzt schon mal für alles, was du über auch den Eishockey-Standort Feldkirch gesagt hast, deine Erinnerungen an große Momente. Nachdem heute unüblicherweise ein Gast tatsächlich das Schlusswort haben wird, Gerhard Pruschnick, er kann nachher den Knockout-Punch landen. Das bedeutet, wenn du noch eine Geschichte hast oder etwas, das du über ihn erzählen musst und ein paar Jabs hast, jetzt ist die Gelegenheit.
Okay, let's go. Hey,
bring it on, baby.
Okay, wir machen kurze Pause. Es gibt einen kurzen Faustkampf, hoffentlich nur verbaler Natur, zwischen Gerhard Pruschnick und Greg Holst. Und wir springen in Kürze von einer Eishockey-Legende zur anderen. Es gibt gleich auf der anderen Seite Gerhard Pruschnick. Win today. Es ist das vierte Mal, dass es Winter Day Hockey O'Clock on Tour gibt, und dermal ist es tatsächlich eine veritable Premiere. Wir haben nämlich, würde ich mit Fug und Recht behaupten, ein Novum. Nämlich, dass es einen Podcast in 3 verschiedenen Sprachen gibt. Wir haben mit Englisch, mit dem Steve Burns Deal angefangen, wir haben mit mehr oder weniger Hochdeutsch Witter gemacht, auf der Minna Sitter, und der Kehr aus Zwarlberg, der gehört natürlich auch im Dialekt gemacht. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch ein Zitlitz lang weg gewesen und näher mit den viel schnell wieder der Hochsprache an, als dass ich mich wirklich noch als waschechter Vorarlberger bezeichnen darf. Aber mir gegenüber sitzt ein waschechter Vorarlberger. Wir führen das im Vorarlberger Dialekt auch durch das Gespräch, weil es ja doch ein Kulturgut ist. Ich freue mich sehr, dass die VEU Feldkirch-Legende Gerhard Pruschnick sich jetzt sitzt. Nimmt schön, dass du da bist.
Danke schön. Bin auch gern gekommen. Macht Spaß.
Das Coole am Eishockey-Standort Feldkirch ist, dass man seine Helden aus vielleicht auch längst vergangener Zeit immer noch hochleben lässt. Wie geht's da als Eishockey-Legende in der Eishockey-Hochburg Feldkirch zum See?
Ja, wunderschön. Ich meine, es ist, man kann immer wieder in der Vergangenheit schwelgen, man wird über die Spiele angeredet, wir haben ja das empfunden, wie war das mit der Mannschaft, und es war ja eine schöne Zeit, und man redet auch gern drüber, einfach, weil man war ein Teil davon und ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon war, das miterleben dürfen und ja, ich tue das auch gern, wenn ich Zeit habe, mit den Fans teilen, wenn man mal dazukommt.
Wir kommen zu der guten alten Zitter. Der Holzi hat da schon ein kleines was angerissen, aber in der Planung und Vorbereitung auf deinen Abend ist es ganz lustig gewesen, weil du die mehrfach erkundet hast, also gleich gesagt, ja, du kommst gern und ob das so toll gefunden, dass ich mit dir tatsächlich nochmal einen Stargast hau darf, aber du hast gesagt, ja, aber ich muss dann noch der Lader zusperren. Geht sich das schon aus? Für all diejenigen, die sich jetzt, die als Trainer und Spieler dann vielleicht ein bisschen aus der Augen verloren haben, was hast du genau zusperren müssen? Weil ich habe mir schon sagen lassen, nein, nein, der Gerhard, der macht das richtig gut dort.
Ja, danke. Ja, also Frau und ich, wir haben vor 2,5 Jahren einen Kaffee aufgemacht in Ofenstunnen, das Café Carfigo. Und ja, da haben wir halt die Öffnungszeit und da muss ich mich halt dranheben, oder? Und,
ja, das ist schon gut so.
Pünktlich, wie genau. Es gehört,
oder? Wir haben pünktlich anfangen müssen, ja, und du bist pünktlich da gewesen. Sollte jetzt jemand tatsächlich mal in Feldkirch-Nofels sehen? Nofels ist ein Stadtteil für Feldkirch, für die Auswärtigen, die vielleicht nicht aus Vorarlberg kommen oder aus Feldkirch. Was erwartet dann im Café? Abgesehen davon, dass du vielleicht da bedienst?
Ich glaube, dass wir eine tolle, nette Atmosphäre drin haben. Was wir jetzt ganz gut schon auf dem Werk sind, was sich entwickelt hat, ist das Frühstück. Also sollte jemand kommen wollen, Wochenende bitte vorreservieren, sonst gibt es keinen Platz. Haben wir einen Stolz und am Nachmittag kommen wir feiner Kuchen, Kaffee, gemütlicher Zimmerhock. Wir haben also immer einen Spaß und eine Gaudi nicht.
Das ist schon gut so. Wie oft wirst du von Gästen noch auf die gute alte Zeit angesprochen?
Am Anfang war es noch ein bisschen mehr. Da sind gleich die Neuer gekommen. Da haben wir auch Gäste von Bregenz auf, die gesagt haben, ich habe gehört, du hast oft gemacht, oh, wollte ich besuchen. Dann, es ist natürlich schwierig. Durch das, dass ich am Schaffen bin, kann ich nicht immer 10 Minuten, Viertelstunde anhocken, oder? Aber ich tue, wenn ich die Zeit habe, liebend gerne mit der Gäste, mit der Fans, drüber, über die alte Zeit reden.
Das heißt, wenn man bei der Reservierung dazu sagt, du, ich hätte gern eine 15-minütige Privataudienz von Gerhard Puschnick, das wird gehen?
Ja, den muss ich aber sagen, den haben wir da später gehabt, dann nicht gerade der Stoßzeit, sondern danach kann man gern drüber reden.
Okay, dann hätten wir das in jedem Fall auch geklärt. Du bist einer von der alten Haudegen, von der man wahnsinnig gern hört. Und ich habe natürlich auch versucht, in der Vorbereitung auf das Gespräch von einem anderen alten Haudegen was zum Hören, was vielleicht dann Gerhard Puschnick so auszeichnet, was so vielleicht Erinnerungen sind, die einem gleich in den Kopf kommen. Und ich habe das bei einem anderen Mitglied der Wall of Fame der Dommer gemacht, nämlich bei Rick Nashheim. Der ist im Ganzen gern nachgekommen. Er hat es auf Englisch gehabt, weil er sich dort natürlich noch besser ausdrucken kann als im Deutschen. Und haben gesagt, Tabula Rasa, erzähl mir was über den Gerhard Puschnick. Das ist, was Rick Nashheim zum Sager gehört hat.
Hello Martin, Rick Nashheim. I don't really have much about Gary, but I remember back in, it'd be the early 90s, and we were in the dressing room, and I remember a player coming up to me and saying, why does Gerhard write the letter R in his right skate and the letter L in his left skate? He says, does he not know which foot to put the skate in or which one? So till this day, I still don't know why he would do that. So you could maybe ask him why he wrote a letter in his skate. So also when we used to go for team meals, you know, you usually four guys to a table and you didn't want to be sitting with Gerhard because he likes certain things. So anyway, so everyone gets their meal. It's usually pasta and there's a bowl of Parmesan there. And right away he would empty the whole thing on his pasta. And we'd look at each other and kind of say, I guess we have to order some more Parmesan. So you can ask him if he still enjoys his cheeses. Hope that's a little bit for you. Have a good one Saturday and we'll see you Sunday in Linz. Ciao.
Oh, großartiger Input von Rick Nashheim. Und ich habe es mir jetzt... Bin jetzt noch nicht so gegangen, dass ich Parmesan für Puschnick als Charity-Aktion dann irgendwie versuche abzubilden, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir einen Parmesan mitzubringen. Gell? Falls das nächste Mal.
Herzlichen Dank.
Falls das,
herzlichen Dank, gerne. Martin.
Falls du falls du das nächste Mal in die Situation kommst, dass du an einem Tisch hockst und allen was wegnimmst, bring einfach der eigene Parmesan mit, da hast du nicht so viel mit. Okay, warte mal, es sind 250 Gramm. Das also
für euch.
Ich sage jetzt mal, es dürfte für eine Mahlzeit reichen.
Ja, genau.
Ich hätte gern einmal Parmesan mit Spaghetti und nicht umgekehrt. Ja. Genau. Ja. R und L auf der Skates. Warum? Ich würde sagen, wenn es ein rechts-links ist, dann sind es vielleicht die Kindernamen, aber nachdem ein Kind zumindest mit K anfängt.
Nein, ich kann mich auch nicht erinnern, genau wie das ist, aber das hat der Zeug war dazu mal irgendwann einmal gemacht. Ich glaube auch, wenn mal, da sind oft die Plastikschienen, sind dann sehr oft gebrochen, damit man da immer gleich der richtige K hat und das hört sich dann einfach so einbürgert. Weißt du, wir sind ja nicht abergläubisch, wir Spieler, und dann hast du was Neues gemacht. Nicht. Dann hast du was Neues gemacht, das hat funktioniert. Muss man das natürlich weitermachen, oder?
Sind schon damals so klobig gewesen, dass man das so gebraucht hat?
Man hat schon auch gutes Equipment gehabt. Also, so wie trug sind wir noch nicht, oder? Aber das hört sich dann einfach so einbürgert und der Zeug hat das halt weiter aufgeschrieben, den Drauf.
Es ist so schön, die da zu haben, weil ich tatsächlich gern, wenn es die Zeit zulässt, man auch überall in Vorarlberg Privatspiele auch schon, ob das jetzt in der Rheinhalle ist, ob das in der Messehalle ist, wahrscheinlich immer noch die Nerbert-Felki beste Infrastruktur, was die Halle anbelangt, auf vielleicht mal ins Hergeriert, schauen zum SC Hohenems, Outdoor, Hockey, kriegt man dann nochmal ganz neue Gänsehaut und es gibt natürlich auch ein Derby. Aber wenn man in Vorarlberg-Halle kommt, ist es deswegen für mich so speziell, weil es dort hinter die Wand gibt, die Wall of Fame, und mit dem Greg Schaklele auch diskutiert, das erschlagt einen denn förmlich, wenn man einfach die Namen, die Titel, die Historie, und man zieht so jetzt eine Gänsehaut auf, weil dir wahrscheinlich auch, wenn man das einfach nur sieht und vielleicht mal kurz vergegenwärtigt, was da alles passiert ist an dem Standort, was für große Eishockeyspieler da gespielt hat, dass du Teil davon bist und verdientermaßen der Dommer hängst. Wie geht's dir, wenn du da hinkommst und sich den Blick dann auf die Wand richtet?
Ja, fühle mich wieder heim, komme ins Wohnzimmer, fühle mich einfach wohl in der Halle. Ich meine, wir haben einen Großteil unseres Sportlerlebens da hinten verbracht oder überhaupt vom Lehrer da hinten verbracht. Sehr, sehr viele schöne Zeiten erlebt. Ich meine, dass man da mal hängt und alles, ist uns nicht geschenkt worden. Wir haben als Team, als Mannschaft hart gearbeitet, über Jahre hinweg. Ich meine, dass wir da dazu mal die Euroliga gewonnen haben, ist ja nicht ein Jahr davor passiert. Oder das Ganze hat der Ralf, der Krüger, schon vor 5-6 Jahren davor schon geplant. Also nur als Beispiel, wenn wir Krafttraining gemacht haben, dann hast du irgendwo mit 90 Kilo aufgehört, Bankdrücken, hast du aber den ganzen Winter erhaltend und nicht schon hast du mit 90 angefangen, das ist mit 100. Also so hat man sich kontinuierlich gesteigert. Es ist die Sportwissenschaft eine andere geworden. Die ganze Wechsel von dem habe ich quasi in meiner Karriere mitgekriegt, miterlebt, wie man von, kann mich erinnern, das erste Sommertraining, wo man kam und ja, da ist man halt da mild am Abend gerannt, hat man ein bisschen geshootet, ist man wieder heim. Irgendwann ist ein Trainer gekommen und gegangen, Joker. Ja, spinnt der, ich bin ja kein Leichtathlet, nicht, dem Entschuldigung, aber ich will jetzt auch nicht eine Stunde um und umhirschen da in der Gegend, oder? Und da haben wir die ganze Entwicklung da mitgemacht, wie das eigentlich gewesen ist.
Das Gute bei dir ist, du bist ein großer Spieler gewesen. Du hast danach aber auch die Trainer-Sicht auf die Dinge gekriegt und es ist immer kleiner kritisch, wenn man, also es wird da inflationär verwendet, Legenden oder alte Haudegen denn zu spielen, jetzt zum Beispiel für der Winter der Eishockey League ladert und mit denen dann natürlich auch in Erinnerungen schwelgt und sie dann aber fragt, was sie vom heutigen Spiel heben. Und wenn sie dann hergehen und sagen, ja, das ist bei weitem nicht mehr so hart wie damals und es ist noch richtiges Eishockey gewesen und dergleichen. Also wirklich das, was für der Oldtimer halt teilweise auch erwartet, wo man denkt, und da war Peter Raffel vor ein paar Wochen die nette Ausnahme, weil er bei einem Derby gesehen hat, wir könnten das alles nicht mehr da blasen, wir würden nicht mehr mitheben, wir sind so langsam gesehen, wir haben keine Skills gehabt, das Spiel ist ein anderes. Und du hast den Veränderungsprozess miterlebt. Vom Spieler, du hast in der 80er angefangen, deine Prime zu haben, die ist den Witz bis in die 2000er hineingegangen. Du hast die nächsten 15 Jahre nach der Karriere als Trainer geschafft und somit über 35 Jahre aktiv wirklich deinen Sport mitprägt. In welchem Bereich hat sich, was das Spiel anbelangt, die größte Veränderung ereignet?
Boah, ich glaube überhaupt einmal die körperliche Voraussetzung von der Spieler, von der Jungs. Also da sage ich, wenn da einer nicht die Voraussetzungen mitbringt, konditionell, kraftmäßig oder so, hat er schon gar keine Chance mehr, dass er irgendwo Halbprofi oder Profi wird. Da hat sich sehr viel. Das ist wiederum von der Sportwissenschaft, wo sich da einfach weiterentwickelt hat. Spiel ist einfach, ja, über alle drei Drittel kompakter, schneller, härter geworden. Klar, sind alle mitgegangen und da ist schon der größte Ding und ich als Trainer habe eigentlich, was ja irgendwo jetzt pervers ist, ich war ein offensiver Stürmer, ich habe auf die Defensive eigentlich keinen Hut gehabt und habe also als Trainer aber eigentlich nur defensive Predigt. Weil ich an jedem Spieler immer eine Rechenaufgabe gehe. Also, wenn wir kein Tor kriegen, werden wir noch die Hälfte schiessen zum Gewinnen. Und hast du ja gesehen, wie es bei Banner geratelt hat, oder? Ja, so hat man da angefangen. Und ich habe einfach meine Philosophie dort gehabt, also, umso weniger Tore ich kriege, umso einfacher ist es zum Gewinnen. Also, wenn wir hinter gut stehen, wenn wir die Defensive gut machen, der Goalie gut unterstützen, hinter keine Fehler machen, dann haben wir auch einfach Spiele zu gewinnen. Und ich als Trainer gewinne lieber 1-0 wie 8-7. Weil das ist der Horror als Trainer, wenn da Tore fallen ohne Ende. Das ist, war früher so, ja, aber das geht heutzutage nicht mehr so.
Na, das ist schon relativ spannend. Also, ich glaube, es wird heute nicht mehr funktionieren, dass ein Stürmer ohne Defensivaufgabe tatsächlich ein reines Hollywood-Hockeyspieler wird. Oder? Der wäre auf jeden Fall nicht mehr lang Teil der Mannschaft.
Ja, der wäre schon lang da. Also, er könnte schon probieren, aber ich glaube, nach drei Wochen hätte er halt keinen Verein mehr. Oder? Ja, ist so. Weil du musst ja einfach beide Wege arbeiten. Das ist so.
Du hast die Dasein als Offensivstürmer auch angesprochen und was ich bin großer Zahlenfan, da mache ich glaube, auch wenn ich Eishockey auf Sendung begleiten darf oder auch im Podcast, nie einen Hehl draus. Was extrem schade ist, dass in Österreich Statistik nie super von Anfang an geführt worden ist, dass es nach dem Liga-Crash nicht wichtig genug war, die alte Statistiker tatsächlich zum Erhalten. Deswegen sind viele tatsächlich nur Pi mal Daumen verfügbar. Und man kann nicht sagen, das ist jetzt der beste Torschütze aller Zeiten. Das ist der beste Assistent aller Zeiten. Weil es kein gesichertes Wissen gibt und weil nie jemand akkurat Buch drüber geführt hat. Es gibt eine Person, die ab der 2000er wirklich akkurat Buch geführt hat und erklärt die graue Eminenz und die Enzyklopädie des österreichischen Eishockeys ist, der mag aber ungern in solchen Situationen genannt werden, deswegen erspare ich es ja mit so, aber das ist für mich immer noch die prägendste Person, die es abseits des Eises im österreichischen Eishockey gibt. Und wenn man denn tief eintaucht, in das es früher passiert ist, und öfters nicht tut man das auf unserer aller Lieblingsplattform Elite Prospects, und dort ist schon tatsächlich das ganze kumulierte Eishockey-Wissen aus allen Ligen abrufbar, und das ist ein tolles Projekt. Dann geht man auf Gerhard Puschnik und dann sieht man Wahnsinnszahlen, aber jeder Einzelne hat das Sternle da. 120 Jahre gespielt, 739 Grunddurchgangsspiele absolviert, 376 Tore, 504 Assists. Da explodiert der Kopf eh schon mal für 880 Punkte. 1,2 Punkte pro Partie. Der Mann ist aus Eastgang und du hast gewusst, der wird heute im Schnitt als Scorer vom ESA Aargau, ja.
Oh, da. Dankeschön.
Ich glaube, einzig die 950 Strafminuten müssen dann Fehler sein, oder?
Das da sicher, ganz sicher. Naja, gut, da haben wir natürlich bei der Schiedsrichter schon einen Ruf, hart erarbeitet und ja.
Aber ich möchte nochmal ans zurückgehen. Wie bitter ist es, dass eure Zeit nicht mit der aktuellen vergleichbar ist? Weil das macht die NHL eigentlich so toll, dass du sagen kannst, okay, heute hat jemand 10 Tore gemacht, das ist der Bestwert sit oder überhaupt der Bestwert und die Liga geht zurück in die 30er Jahre. Das ist immer super Bilanz und Buch geführt worden und da ist es nicht möglich und dementsprechend kann man, dass es früher passiert ist, mit dem, was jetzt passiert, nicht vergleichen. Wie bitter ist sowas aus deiner Sicht?
Ja, im Nachhinein hat man sich einen Stolz oder wenn man da die ganz andere Zahlen sieht, weil ich habe irgendwo andere Zahlen im Kopf. Aber es ist nicht wichtig. Ich denke zurück, ich habe eine schöne Zeit gehabt, ich habe tolle Leute kennengelernt, wir haben Krieg gehabt mit dem Greg auf dem Eis und nach dem Spiel oder nach dem Ding hockt man zusammen und trinkt ein Bier. Das war Arbeit, das ist Spaß. Klar, ein Stolz aber ist für mich nicht das Wichtigste.
Nimm uns mal mit in so eine Partie gegen Innsbruck, Derby. Du weißt, wer die Starspieler, wer der Starspieler ist. Der Starspieler ist sich natürlich auch nicht zu blöd gewesen, immer schon mit Stirnband, Schnauzer, kleine auffälliger, gerade dass er nicht die weiße Handschuhe hat. Wie ist man damals, heute würde man sagen, wie gameplant man gegen so jemanden? Aber wie ist man damals mit Feldkirch damit umgegangen? Hat es ja geheißen, der Holzi muss heiße Pfoten haben, oder hat sich das dann einfach während der Partie ergeben?
Das hört sich eigentlich wie ein Spiel ergeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass Böse irgendwo gegangen ist und gesagt, so, jetzt gehen wir aufs Eis und machen wir den fertig. Sondern wir haben einfach probiert, unser Spiel. Wir haben schon einen Gameplan gehabt, dass man sagt, okay, auf Defensive wenn wir mal schauen, oder offensiv machen wir dies, das und jenes. Aber dass man da irgendwo absichtlich von Anfang an, oh mein Gott, dass ich den Spieler machen wir heute fertig, den verletzen wir oder sonst was, hat's nicht gegeben.
Zu der eine wunderbare Anekdote auspackt, an die du dich nicht mehr ganz erinnern hast können. Wenn du, oder als ich dir gesagt habe, wir machen das da in Feldkirch in der Vorarlberghalle und der Holzi kommt da, was war so der erste Gedanke, der in den Kopf gekommen ist?
Super, ich freue mich, dass ich hier wieder, dass ich mit einem Tratscher kann und ja. Ich meine, es ist, wie der Holzi vorher gesagt hat, wir haben Respekt gegeneinander, obwohl wir uns vom Eis wahrscheinlich des Öfteren den Stock irgendwo angestochen haben oder sonst was, aber das war im Spiel. Und das ist dann auch. Wir lieben, glaube ich, beide den Sport. Darum sind wir ewig lang dabei gewesen. Viel Hochachtung vom Greg, was er gleich hat auf dem Eis. Und ich freue mich, dass ich ihn da triff und mit einem Tratscher kann und dann auch ein Bier trinken.
Du hast so viele verschiedene Phasen vom Wirken der VEU miterlebt. Das Streben nach dem Meistertitel Ende der 90er, dass man den übergehen können in Richtung letzte Dynastie eigentlich des österreichischen Eishockey, du hast die Höhen und Tiefen miterlebt, du hast schon die Konkurse miterlebt, die nicht so schöner Sitter und möchte natürlich auch über die Sachen mit dir reden, die vielleicht die Leute nicht mehr ganz so in Erinnerung haben, dass es aber nicht immer nur eitel Sonnenschein wirklich ist, sondern dass es auch immer wieder im Bereich der Finanzen Probleme gegeben hat, dass man mehrfach in Konkurs geschlittert ist, dass man immer wieder Neuaufbau Arbeit leisten hat müssen, wahrscheinlich ist auch das so ein das Selbstverständnis der Organisation, dass man tatsächlich auch Phoenix aus der Asche sehen kann und uns schon mehrfach bewiesen hat, aber wie schwierig sind solche Phasen für dich als Leistungssportler gewesen, zum Wissen, ich weiß ehrlich, wie es nicht, wie lange das jetzt noch dauert?
Das ist natürlich, sage ich, zur damaligen Zeit sicher nicht einfach gewesen. Gut, ich war dort ein junger Spieler, ich habe zum Glück dort noch keine Familie gehabt, keine Verpflichtungen. Da bist du halt auch mal über die Zicke, dass du 2, 3, 4 Monate kein Alter gekriegt hast. Schlimmer war es hier für die älteren Spieler dazu mal, mit Familie, mit Haus, mit Wohnung, vielleicht neu baut oder wie auch immer, dass das natürlich dann schon Boden zäh ist, kann ich mir schon vorstellen, oder?
Und dann rettet man sich aus deiner Löcher außer und ob das denn über jetzt den Umweg International Liga, Alps Hockey League, wie auch immer, langjähriges Zweitliga-Dasein zumindest, denn doch wieder in der Winter die Eishockey League geführt hat, oder damals dann wieder zurück in die erste, sei mal dahingestellt, aber was natürlich immer noch teilweise auch verklärt wird, aber vor allem verehrt wird, ist aber diese Eishockey-Dynastie und das wird immer wieder mit dem Namen Ralf Krüger in Verbindung gebracht, was er für die Stadt, für den Standort auch geleistet hat. Wie ist es dir damals gegangen, als da de facto das unbeschriebene Blatt herkommt und anfängt, Sachen zu machen, die so in der Liga auch noch nicht gegeben hat?
Ja gut, als Spieler bist du gewohnt oder ist das ganz normal, dass du immer wieder neue Trainer kriegst und da hast du immer wieder neue Philosophien drin, neue Übungen, neue Sachen und du hast zwei Möglichkeiten, entweder ich tue mit oder ich muss gehen. Und ja, und dann hat man das Ganze halt mitgemacht und da haben wir ja gesehen, was für Entwicklung das wir genau haben. Und jetzt so im Nachhinein hast du schon gesehen, dass da ein großer Plan dahinter war.
Wie bitte ist das in der Zeit vorausgesehen? Gerade du als jemand, der dann später auch als Trainer geschafft hat.
Es ist schwierig zu sagen, der Zeit voraus. Ich meine, das Wichtigste war das Team. Wir waren ein Haufen Spieler, wo füreinander durchs Führer gegangen sind. Das ist schwer, das habe ich immer wieder, um meine Spieler zu vermitteln als Trainer. Das kannst du nicht. Das musst du lernen. Und ich sage, ich habe die Spieler mehr gesehen, wie denn da meine Frau und mein Bub. Weil wir einfach immer in der Halle waren, miteinander gelernt haben. Und das ist dann gewachsen. Und wenn dann irgendwo ein Spieler drin war, wo, sage ich jetzt, der faule Öpfel war, egal ob gut oder schlecht, der ist eh entsorgt worden. Also er hat dort, sage ich, über Jahre hinweg gute Spieler weg, da, wo vom Charakter, von der Art, menschliche Art nicht richtig reingepasst haben, hat man nur mal wieder verpflichtet. Und so hat man die Mannschaft gebildet. Und wenn wir sehen, wie wir kamen, wir sind 3 Jahre davor ins Euroliga-Finale gekommen. Ich glaube, das erste war in Düsseldorf. zweite war in Köln. Also wir haben so sukzessive immer gesteigert. Und da sind halt immer wieder aus dem großen Bild, aus dem Mosaikbild, immer wieder diverse Steine ergänzt, ersetzt worden. Und so sind wir gewachsen. Natürlich, dass man die Champions League gewinnen, das kannst du nicht planen. Und da hat, glaube ich, der Hockey-Gott auf uns selber geschaut und hat einfach wählen, ja, und höher wird's Feldkirch. Weil, wenn du jetzt schon, also in Köln nach 10 Minuten 3-0 hinter bist, einmal als Spieler denkst, boah, das wird heute tätschen gehen. Und hast das Spiel auf einmal wieder gewonnen. Es sind lauter so viele Faktoren gewesen, wo ich einfach sage, irgendjemand, irgendwo, irgendwer hat wählen, dass wir das einfach gewinnen. Hockey-Gott.
Das Teamgefüge ist insofern so spannend, dass das immer noch der heilige Gral im Eishockey ist. Die Chemie zum Finder, ein Team zum Bauer, das sich auf dem Eis, aber auch abseits vom Eis verstaut, wo es die faulen Äpfel nicht gibt. Nimm uns mal mit in, vielleicht nicht unbedingt das Team, das dann auch die Europa League gewonnen hat und mehrfacher Meister war, ist. Aber was ist so eine Geschichte, die irgendwie zeigt, dass nicht nur der Schmäh gerannt ist, sondern dass irgendwie auch die Chemie gestimmt hat. Und ich hole nochmal eine kleine Witte aus. Ich habe vor ein paar Jahren ein großes, langes Special Double Winter Day Hockey Clock über den Rainer Divis gemacht. Sie eine große Karriere und da hat es natürlich auch einen über zweistündigen Teil gegeben, der VU Feldkirch und seiner Zeit dort gewidmet war und habe da von vielen Leuten gehört. Unter anderem hat der Simon Wilden was geliefert, der Fritz Ganster hat für sich hören lassen und da hat man schon rausgehört, das ist eine lustige Truppe gewesen, die es verstanden hat zum Schaffen, aber auch gute Zeit miteinander zu haben. Für all die Jungspunde, die wir jetzt natürlich alle zum Eishockey bringen möchten und hoffen, dass sie auch dem wunderbaren Sport freuen. Was sind so Geschichten gewesen, die da blieben für deren Mannschaft, die vielleicht sind sie nicht ganz jugendfrei, aber die da auf jeden Fall blieben?
Jugendfrei haben wir auch genug, also so ist es nicht. Nein, also wir haben den einen Vorteil gehabt, wir waren doch eher eine ältere Mannschaft, sage ich. Wir haben da, ich weiß nicht, wenn die Spieler, wenn wir ins Training gekommen sind, da sind glaube ich 25 kleine Kinder in der Kabine rumgerannt. Und die haben einfach Küsler miteinander. Wir waren reif, wir haben gewusst, wenn wir schaffen, und wir haben gewusst, wenn wir feiern. Und das hat man können wirklich gut unterschieden, oder? Und der Schmäh ist in der Kabine gelaufen, mit Hosenröhrli zubinden, mit Schuhe an Nagler. Halt, ja, Luther, man hat immer geschaut, dass man nicht unbedingt was hinmacht. Es ist immer der Schmäh gerannt. Wehe, es ist ein Spieler zu spät zum Training gekommen oder zum Treffpunkt. Dann war aber Wasser im Helm drinnen, Rasierschaum in der Händchen drinnen. Also, halt, dass er nicht pünktlich aufs Eis kommt, damit er Strafe zahlt. Dort sind Luther so die kleinen, du hast dich gefürchtet, wenn du Spoker bist. Was ist alles kaputt bei meiner Ausrüstung?
Gibt's denn einen Kabinenstreich, der bei allen war? Oder ist es die Summe?
Also, wir waren einfach wirklich lustig. Wir haben einfach Spaß gehabt. Man hat Gaude gehabt. Man hat sich respektiert. Man hat also nie irgendwo was zerstört oder kaputt gemacht. Aber man hat halt, ja, das eine oder andere Sachen angestellt.
Darf schon mal kurz überlegen, ich bin nämlich gerade in den Sinn gekommen, deswegen die ganze Grenze müssen, wie mir der Gerd Brohaska vor ein paar Monaten erzählt hat, wie ihm der Mike Stewart, als der spät gekommen ist, der Gerd, bei der Radlerhose hinter einfach das Popperteil rausgeschnitten hat. Und der zieht sich an, denkt sich so, okay, hoppla, warum ist der vor mir so luftig am Hintern? Das hat er relativ rasch rausgefunden. Und hat dann noch gesagt, Gott sei Dank hat es damals noch keine Handykameras gegeben. Wie gut ist es, dass es OZ-Diener Zeit noch keine Handykameras gegeben hat?
Also ich glaube, wir wären da sehr viele YouTube-Stars. Kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben gerade vom letzten Mal so tratscht und haben gesagt, froh, dass es das nicht gegeben hat früher. Und auch froh, dass es die Tops nicht gegeben hat früher. Weil ich glaube nicht, dass wir da alle Spieler die ganze Saison fertig gespielt hätten.
Ich habe schon ein paar Mal bei anderen Leuten versucht, aber die Erinnerungen schwinden. Einer sitzt mit der Johann, sind damals wahrscheinlich auch relativ aktiv vernebelt worden. Der größte Moment der Vereinsgeschichte ist, ohne Wenn und Aber, der Gewinn der Euro Hockey League 98 gesehen. Und was damals in Feldkirch los gewesen ist, was die Wochen vorher beim Werk ins Finale, rund um das Finale, nach dem Finale los war, das kann man wahrscheinlich nur nachvollziehen, weil man wirklich mit dabei war. Ich als kleiner Bub, man hat natürlich Fernsehen zugeschaut. Damals hat sich der Öffentlich-Rechtliche tatsächlich noch für Eishockey interessiert. Und es ist natürlich auch in der Zeitung überall gesehen. Es waren überall die ikonischen lila Milka-Helme und dergleichen. Aber wie viel ist wirklich vom Tag und vor allem dem Abend und der Nacht des Titelgewinns bei dir noch vorhanden? Wie lange ist es wirklich gegangen?
Wir haben ein Glück gehabt, ein paar Spieler. Wir sind am nächsten Morgen, wir müssen um 6 Uhr am Flughafen sein, weil wir noch gar nicht geflogen sind. Also, davor waren wir kaserniert. Dann haben wir das Spiel gehabt. Du siehst im Gang, was ich bis 10 oder irgendwas. Ja, dann musst du heim das Zeug wacken, rein ins Auto und am Flughafen fahren. Also wir haben, die Nationalspieler haben, dürfen leider nicht so lange mitfahren.
Nationalteam, ein gutes Stichwort. Das verbindet dich natürlich auch mit dem Mann, der Derner. Wie war das denn für dich? Und du bist nicht nur 6-mal österreichischer Meisterwager, du hast viele olympische Spiele mitbestritten, du bist einer der verdientesten Nationalteamspieler, den er Zitok sehe. Wie war das denn noch, sich im Club Eishockey wirklich zum Gerber und dann auf einmal der Gegner von gestern als Teamkollege von morgen nervt sich zum Haar?
War eigentlich mehr oder weniger kein Problem. Wie man gesehen hat, man hat die im Spiel bekämpft.
Also auch dort.
Man hat die bekämpft und ist danach halt einfach Thema. Und da sind wir jetzt ins Nationalteam gekommen und haben halt gemeinsam ein Ziel und hat man miteinander gearbeitet. Also das hat man schon können. Gut, und klar, ich wäre vielleicht nicht mit jedem auf Papier gegangen nach dem Training, aber
mit dem Holzischer, oder?
Ja, nicht immer. Oder? Und da hat man dann einfach geschaut, ja, wir haben ein Ziel, wir haben eine Arbeit, wir haben eine Mission und die tun wir jetzt unterstellen. Ob ich jetzt mit dem ein Bier trinke oder nicht, spielt keine Rolle, wenn ich mit dem 2-0 runterfahre und der das leere Tor gebe, ich ihm trotzdem um. Ob ich mit dem was trinke danach oder nicht.
Das Thema Nationalteam war deswegen wichtig und das werden die Leute, die es dann wirklich betrifft, denn erst via Social Media auszufinden, weil sie es vermutlich nicht verstanden. Aber deswegen wichtig, weil das nächste Winter Day Hockey Clock on Tour sich tatsächlich auch dem Nationalteam widmet. Am 13. Dezember wird in Klagenfurt ein Vier-Nationen-Turnier stattfinden. Österreich, Ungarn, Italien als 3 Eisnationen plus Polen spielen da im Turniermodus Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3. Also insofern auch schon mal cooles Eishockey, das erwartet und das wird an der Stelle bei Winter Day Hockey Clock auch zum Anlass genommen, dem Nationalteam endlich mal den gebührenden Fokus zum Widmen nach 2 bestandenen A-Gruppen, eine Qualifikation. Nachdem man 2-mal in Serie in der A-Gruppe geblieben ist, so ist schöner formuliert, und das zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten passiert ist, ist es auch längst überfällig, die gute Arbeit, die im Verband passiert, entsprechend zum Würdigen. Winter Day Hockey Clock on Tour am 13.12. in Klagenfurt. Genauere Infos folgen da, aber für all diejenigen, die das jetzt vor allem hören im Podcast, bitte schon mal, der Termin Freiheber ist an Mittwoch und hoffentlich werden da zahlreich Lütten dazukommen. Es wird auf jeden Fall wieder hochkarätige Gesprächspartner Gerber, genauso wie eben Gerhard Puschnik das vorlebt. Deswegen muss ich dir natürlich fragen, deine liebste Nationalteam-Erinnerung?
War wahrscheinlich meine erste Olympiade, 88, in Calgary. Und da haben wir das Spiel dann um Platz 9 und 10 gehabt. Das haben wir 3-2 gewonnen und dürfen das dritte Tor schießen. Das ist mir eigentlich, und natürlich auch die erste Olympiade, die ganzen Eindrücke und das alles war, das ist mir so ganz, ganz groß im Kopf noch.
Fahren wir nichts gegen Nagano oder andere olympische Austragungsorte, aber Eishockey in Japan und Eishockey in Kanada, hat es einen kleinen Unterschied, ja?
Nein. Ich meine, die Spiele sind immer gleich. Klar, die in Kanada, das Euphorische ist natürlich ganz anders wie in Japan. Es ist schon von der Mentalität her, oder? Die Japaner sind alle ruhig und da kommt kein Russi-Hus und die Kanada, auch wenn du in der Straße gelaufen bist und jemand hat gesagt, Österreich, ah ja, und was machst du für einen Sport? Und du bist gleich in ein Gespräch verwickelt worden mit x-beliebigen Leuten in der Stadt. Wir waren davor Trainingslager in Alaska vor der Olympiade. Das war auch eine tolle Erfahrung, einfach mit den Leuten, und einfach angeredet und weißt, offen, ehrlich, man redet drüber, man hat Spaß. In Japan war man halt einfach, da ist man halt eher verschlossen und ruhiger, oder? Da hört man die in Ruhe lassen.
Ich weiß, du bist ein großer Fan von Pünktlichkeit. Wir sind exakt 2 Minuten über der selbst auferlegten Zeit. Dementsprechend möchte ich dir natürlich nicht länger meine Frage aussetzen, aber 2 habe ich tatsächlich noch, und die bringen unser Klemmer in Richtung Gegenwart. Du hast deine Eishockey-Gene erfolgreich weitergegeben, oder Scoring-Touch ist vererbt worden. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt und ist schon viele Jahre da in Ferkirch zum Beobachter gesehen. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, den Namen Puschnik auf einmal auf einem Liebli zum Serner, wo vorne das EHC Luschno-Logo drauf ist. Wie ist es dir damit gegangen?
Ich habe eigentlich kein Problem damit, weil...
Ich habe auch kein Problem damit, das ist nur ungewohnt, ja?
Ja, weil mich auch so Fans und auch so angeredet haben. Ich denke mal, wenn ich das früher gemacht hätte, wäre wahrscheinlich gesteinigt worden in der Stadt drinnen, oder? Aber es ist einfach, er hat jetzt die Möglichkeit gehabt. Entweder höre ich mit dem Job auf und tue da professionell wieder spielen. Oder ich bald mit dem Job für später und gang Semi-Profi spielen. Und ich persönlich, als Papa muss ich sagen, ich bin froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Weil Profi war er schon. Er hat das Lehrberg gemacht, er war in Salzburg, er war in Wien, er hat 6 Jahre Profi gespielt. Er hat jetzt einfach auf deren Weg geschlagen. Und ich muss auch sagen, ich bin noch froh in Luschnodunner. Die Mannschaft hat ihn toll aufgenommen. Das Umfeld ist gut. Der Herr als Präsi macht eine tolle Arbeit unten. Also, macht richtig Spaß. Und was will ich als Papa mehr, wenn mein Bub glücklich ist? Dann bin ich auch zufrieden.
Und das ist vielleicht etwas, das man sich für Dusser mitnehmen kann. Bei allen natürlichen Rivalitäten. Ja, es wird aber auch anderswo gut Eishockey gespielt und völlig egal, wer wo unterkommt. Das ist jeder seines eigenes Glückes Schmied. Und wenn am Ende die Spieler happy sind und die Spieler Papas und Spieler Mamas, ich glaube, dann ist schon mal relativ viel erreicht. Und wenn es von einem Erzfeldkircher kommt, ist das ehrlicherweise noch schöner zum Hörer als denn vielleicht für andere Leute. Und zu guter Letzt muss ich dir natürlich auch fragen, du kennst die Eishockey aus wie wenig andere, du hast so vieles gesehen, du hast die Höhen und Tiefen an dem Standort auch miterlebt, du hast jetzt so das Projekt Pioneers, die erste de facto 1,5 Jahre miterlebt. Das Eishockey, das Boot, wird es super. Wir haben ausführlich darüber geredet. Der Zuschauerzuspruch ist es vielleicht noch nicht. Und die Mannschaft hätte es in jedem Fall verdient. Und entsprechend mehr Zuspruch zum Erlehrbar. Jetzt ist es irgendwie so Waldorf- und Stadler-mäßig nicht so, dass du irgendwie vom Balkon irgendwie Tipps geben musst. Und das steht um mir nicht zu und das steht um Greg nicht zu, weil es die Organisationen sind und da viele gute Leute schaffen, die schon wissen, wie es geht und wahrscheinlich auch immer wieder die richtigen Schlüsse versuchen zum Ziel, was passiert. Aber warum glaubst du, würdest du sagen, dass die Pioneers noch nicht so 100% in Felke angekommen sind? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, das hat letztes Jahr schon angefangen, ein bisschen mit der Namensgebung. Da ist natürlich unser Südchaos-Fanclub, die ist VU und das heißt VU. Da war ein bisschen, glaube ich, auch kommunikativ war da ein bisschen ein Problem. Das ist vielleicht ein Grund. Dann ist man auch verwöhnt von früher vor der Folge. Jetzt ist man, man ist ja nur 6. oder 7. Hallo, das ist ein super Erfolg, wo die Mannschaft jetzt steht. Ich meine, sie sind mit der jungen Truppe gekommen, bauen da was Neues auf, spielen tolles Eishockey da. Aber der Fan schaut, nicht alle, aber der Großteil schaut in der Tabelle, aha, der 7. gegen das 9. Schau ich mir nicht an. Man ist ein bisschen verwöhnt und vielleicht auch faul. Weil, und man kann so ja daheim im Fernsehen auch anschauen, eventuell, und ich schaue mir mal ein Highlights an. Also, der Vorarlberg ist schon ab und zu, glaube ich, ein bequemer Mensch.
Das mag so sein, aber vielleicht das Ganze nochmal als Aufforderung und ich weiß, gerade was Fans anbelangt und Clubs, da gibt es viele vernünftige Köpfe, Bordner Sitter und natürlich immer wieder Annäherungen. Vielleicht passiert da in naher Zukunft was auf jeden Fall, würden wir es uns wünschen, wenn Eishockey in Vorarlberg als Ganzes wahrgenommen wird, wenn man versucht, so viele Mannschaften wie möglich zum Unterstützer. Ich muss mich über dir entschuldigen, wir sind 6 Minuten über der Zeit, aber ich glaube, der Parmesan macht es wieder gut, oder?
Ich Nummer.
Das ist schon gut so. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen und ich würde sagen, ein gehöriger Schlussapplaus bitte für eine der echten VU-Legenden.
Dankeschön.
Win today Hockey.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.